Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer Futsal-Podcast, 2x20 netto von Mr. Futsal, Folge 195. Und ja, ihr habt es gemerkt, ist ein bisschen Sommerpause. Wir haben alle ein bisschen was zu tun mit Familie, Beruf und anderen Aktivitäten im Sommer und der Hitze. Deshalb abgespeckt vorwiegend wöchentlich, jetzt fast schon vorwiegend monatlich. Aber hier vorwiegend monatlich, euer Futsal-Economist Daniel Weimer auf dieser Seite und euer Futsal-Philosoph Sebastian Rauch wieder da. Hi Sebastian.
Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, die Daniel und allen Zuhörern da draußen. Genau, abgespeckt oder es ist schon dicke, was heute noch so kommt. Ne? Wir haben mal ein bisschen gesammelt in der Zwischenzeit. Ne? Mhm. So je länger je größer der Abstand, desto ja, dichter das Wissen, das wir hier raushauen.
Wir haben sehr viel News, würde ich auch sagen. Und ich habe sogar ein Thema der Woche Richtung Schlagwort Back to Local Player. Da hätte ich was Spannendes, wo wir drüber diskutieren können. Wenn nach dieser Flut von News der letzten 6 Wochen überhaupt Zeit ist, aber okay.
Ja, schauen wir mal.
Ja, was wir am Anfang von diesen News, weil wir strukturiert durchgehen, vielleicht das Erste, was natürlich in den letzten Tagen und Wochen die meisten in Futsal Deutschland interessiert, sind die Wechsel. Wer verstärkt sich wie, wer wechselt wohin und wer zieht Spieler von welchem Club ab? Auch solche natürlich wichtigen Entscheidungen für kleinere Clubs, auch total wichtig. Und da haben wir ja schon sehr, sehr interessante News und Wechsel verkündet bekommen, oder?
Oh ja, und ich habe die Vermutung, da kommt noch einiges zu auf uns in den nächsten Wochen.
Mhm. Fangen wir vielleicht mit den dicken Wechseln der Nationalspieler an, die schon feststehen und kommuniziert wurden. Oh, ja. Und natürlich der erste, der dem deutschen Futsal wehtun wird und natürlich auch der Futsalregion Sachsen sehr wehtun wird, ist der Weggang von Christopher Wittig nach Italien, nach Pesaro. Und der hat sich ja Christoph stark entwickelt in den letzten Jahren. Nun lässt er das Team als auch fast einiger der wenigen Deutschen noch im Kader. Was sind so deine ersten Gedanken gewesen?
Da ist doch kein. Ist da noch ein, ist noch jemand, deutscher Staatsbürger dort als Spieler? Ich, die haben ja kompensiert. Auf den Wechsel kommen wir gleich auch noch. Aber erstmal richtig cool, auch zu so einem Team zu wechseln. Der Marktwert deutscher Nationalspieler, zumindest der von Christopher Wittig, scheint echt im Laufe des letzten Jahres ordentlich zugenommen zu haben. Ne? Also zu so einem Club wechseln jetzt, das ist schon eine Hausnummer. Und zugleich muss man natürlich sagen, dass Hohenstein damit seinen einzigen deutschen Nationalspieler verliert. Aber, vielleicht kann ich das direkt dann auch hier natürlich einbringen, sich wiederum einen deutschen Nationalspieler dazu holt. Daniel, hast du davon auch gehört?
Ja, ich habe auf jeden Fall was gehört. Was hast du denn gehört?
Das ist der Herr Kim Herterich, ja? Der wurde ja schon verkündet. Genau, von Jahn Regensburg dorthin wechselt. Und ich kann da mal ein bisschen ausholen. Einerseits natürlich ein super interessanter Wechsel wiederum. Andererseits, Regensburg verlassen ja noch mehrere Spieler. So gefühlt sind da nur noch Raoul Guimaraes und Lukas Krul übrig. Bin auch mal gespannt, was die noch für Transfers verkünden oder Spieler. Oder, also Daniel, aus der Not eine Tugend machen. Bei Regensburg würde ich jetzt aber erwarten, dass da einige aus der U19 jetzt oder der Jugendspieler nachrücken in den Bundesliga-Kader. Das wäre doch mal jetzt wirklich eine Jugendforschung.
Jetzt ist es Zeit. Also wenn nicht jetzt, wann dann?
Wenn nicht jetzt, wann dann? Weil so hast du ja so viele Abgänge. Ein herber Abgang ist Marquinhos. Also sollte der die Bundesliga verlassen, beziehungsweise also auch bei Regensburg weg. Das ist, da fehlt uns echt ein schönes Stück Futsal, muss man sagen, als wirklich als der Pivot, den wir in der Bundesliga klassischerweise haben oder hatten. Genau. Ja, aber Kim Herterich und Wittig tauschen sozusagen, also nicht tauschen, sondern rotieren, könnte man sagen. Und Wittich nach Italien. Wahnsinn. Und es wird noch einige Wechsel geben, deutsche Nationalspieler, habe ich so im Urin, sage ich.
Ich
Ja.
meine, der Wechsel ins Ausland ist natürlich ein Verlust für die deutsche Bundesliga, aber auf der anderen Seite gut für das Ausland, dass dort auch der deutsche Futsal dadurch Einzug erhält und man den deutschen Futsal auf die Karte holt. Und da hat man mit Sicherheit auch das Spanien-Spiel, der Sieg über Spanien, mit Sicherheit dort auch für die entsprechende Visibilität gesorgt. Ich bin jetzt auch gespannt, ob deutsche Spieler ins Ausland gehen. In der letzten Saison hatten wir vor allen Dingen, dass deutsche Spieler oder Spieler aus der Bundesliga, nicht Deutsche, dann wieder zurückgehen ins Ausland oder auch in das Ursprungsland. Und jetzt mal halt der Move. Wer war denn wirklich so konkret der Erste, der aufgrund eines Angebots, Pavlos Wiegels, meine ich. Ich meine, es gab einige Spieler, jetzt auch Moritz Spelten zum Beispiel von den Futsal Panthers Köln, geht auch ins Ausland, aber aufgrund Studium oder Arbeit. Also klar, dann
Ja.
wechsle ich auch den Club, aber wirklich dieses Pull-Prinzip durch einen externen Club, der deutsche Spieler holt. Hatten wir das außer Pavlos und Christopher noch welche?
Ja, wir haben ja noch früher noch den Hoffmann gehabt, der in Dänemark gespielt hat, wobei ich jetzt die
Ja.
dänische Liga nicht als deutlich stärker als die Bundesliga ansehen würde heute. Und Pavlos war ja in den zweiten Ligen unterwegs, zweite Liga Frankreich und zweite Liga Polen, meines Wissens nach. Oder Italien, zweite Liga. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall zweite Ligen. Und Christopher Wittig ist halt jetzt wirklich der geht da jetzt in die erste Liga, was natürlich dem Marktwert oder auch dem Wert des Spielers einfach dann oder die Entwicklung der Marktentwicklung des Spielers auch widerspiegelt. Ich glaube aber gar nicht, dass das Spanienspiel den allergrößten Ausschlag hatte. Ich glaube, das ist eher so die, weiß nicht, das i-Tüpfelchen gewesen. Ich glaube, die gute Qualifikation inklusive des Sieges gegen die Slowakei, ich glaube, der war sehr ausschlaggebend. Und dann natürlich mit diesem Spanien-Sieg, da hat man natürlich jetzt so ein Potenzial erahnt, ja. Und damit verbunden ausländische Vereine, die auf deutsche Nationalspieler aufmerksam wurden, ne? Und ich will mal ein bisschen was predikten, was ich aber jetzt nicht mit Namen untermauere, aber ich gehe davon aus, es ist nicht der letzte deutsche Nationalspieler, der ins Ausland wechselt.
Genau, und dann damit vielleicht zu den nächsten Wechseln, die feststehen. Ich weiß noch, jetzt über die letzten Wochen natürlich ein toller Wechsel innerhalb der Bundesliga. Back to the Roots zum MCH,
Oh
Sebastian.
ja.
Wer kehrt denn heim bei euch?
Ja, erstmal Suat Akk. Den konnten wir aus Stuttgart, ja, also loseisen nicht. Also er hat schon in Stuttgart nicht mehr verlängert und war dann in Verhandlungen mit verschiedenen Teams. Die anderen Teams werde ich natürlich jetzt auf Basis der guten Beziehung zu diesen Teams, die wir pflegen wollen, nicht nennen. Aber es waren auch ausländische Teams dabei, wie auch noch ein anderes Team aus der Bundesliga, die um Suat Akk gerungen haben. Und am Ende konnten wir ihn überzeugen. Und er kommt zurück in die Heimat, was uns natürlich super freut, also es sehr, sehr freut. Denn mit ihm gewinnen wir natürlich auch einiges an Qualität zurück. Gleichzeitig back to the roots. Also wir sind gespannt und freuen uns auf diesen Neuzugang und schauen mal, was sich in den nächsten Wochen noch so realisieren lässt. Denn ist jetzt nicht so, dass wir, also unser Kader beim MCH wird sich hier und da sicherlich auch noch ein bisschen verändern. Mal
Waschen
schauen,
geht ja, ne?
was
Das war ja schon letzte Saison
genau.
klar.
Genau. Ja, es fehlt ja immer noch jemand für den Trainerposten. Ja, es wird also auch noch ja, verkündet werden müssen, wie das sich positioniert. Und gleichzeitig brauchen wir auch noch hier und da ein paar Spieler, da wir auch sicherlich ein paar Abgänge haben werden. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt einfach nur Suat kommt dazu oder sonst was. Wir werden so ein bisschen, ja, schon auch ein paar Positionen noch freimachen, um neue Spieler dort auf die Position zu bringen. Genau. Aber alles Weitere dazu, was der MCH macht, das kann man die nächsten Wochen. Ich glaube, es gibt ja immer so ein Transfer Tuesday beim MCH. Also immer dienstags gucken. Da wird dann immer ein Neuzugang präsentiert, so wie ich es verstanden habe. Und am nächsten Dienstag, das kann ich auch predikten, wird auch noch ein Neuzugang präsentiert. Und
Oh,
danach
okay.
auch noch. Also
Mach's
es
spannend, ist ja
werden,
gut, die noch
ja,
die
in den
Tage des
nächsten
Donners, da
Wochen,
kommen sie wieder.
Getargetet, das war was anderes, glaube ich. Aber der Transfer Tuesday beim MCR, also die nächsten Dienstage sind gebucht, kann ich sagen, auf jeden Fall. Also es sind schon einige Unterschriften geflossen, die dann am Ende des Tages jetzt immer dienstags veröffentlicht werden.
Was natürlich jetzt schon total auch interessant ist, wir haben gesagt, einmal Regensburg zerfällt oder muss ich neu erfinden, nennen wir es so, muss ich neu erfinden und auch Weilendorf muss ich ja irgendwie neu erfinden. Suhrt-Arc ist damit schon definitiv gewechselt. Memo verlässt Weilendorf.
Ja.
Ziel noch unklar. Also auch da wird sich ja sehr viel verändern. Dann haben wir den neuen Unbekannten, nicht neu unbekannt, sondern eher unbekannt in der Höhe des Investments, Pass. Wir wissen, auch hinter den Kulissen, ja, da wird investiert und da werden auch Spiele angefragt und ja, das treibt auch die monetären Forderungen stark auf dem Markt, finde ich, weil wir doch sehr, sehr, sehr Deutschland fokussiert sind auf Spieler. Das merkt man schon hinter den Kulissen. Also da tut sich ja extrem viel. HSV Panthers auch mit der ähnlichen Mannschaft, einen Neuzugang hatten sie jetzt mit dabei, trotzdem der Backbone irgendwie das auch gleich. Total spannend, was da passiert.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, einige Vereine werden auf jeden Fall sich bemühen, jetzt wirklich auch ein bisschen aufzurüsten. Andere Vereine lassen federn, ne? Wie du schon sagtest. Also anscheinend ja in Regensburg, Hohenstein natürlich auch, Hohenstein aber durchaus kompensiert und wie ich gesehen habe, auch beim, ich mach mal, Saisoneröffnungsspiel, was sie da machen, war die Halle auch relativ gut besucht und da haben sie auch die ganzen Neuzugänge vorgestellt. Genau, also Hohenstein hat es schon wahrscheinlich kompensiert, was da jetzt abging. Und Weilendorf natürlich, ja. Aksentevic ist auch nicht mehr dabei. Mhm. Das verlässt auch den TSV. Ja, aber come on, die haben ja aber auch eine Truppe gehabt, die in der Breite auch recht gut besetzt ist. Ne? Djindic ist ja immer noch da und dann auch die ganzen Balkanspieler plus Pless im Tor. Also ich glaube, wir sind immer noch ein Top-Team. Natürlich mit Suhrt-Arc, der solange er auf dem Platz stand, also er war ja kurz verletzt in der Saison, mit Abstand der Topscorer bei Weilendorf war, wie auch dann in der Bundesliga. Das ist ein herber Verlust. Mit Memosch, der da sicherlich auch Taktgeber war mit im Team. Aber die haben genug Qualität, um das weiter auf die Platte zu bringen, also um weiter da oben mitzuspielen in der Bundesliga. Ja, aber bin auch gespannt, die müssen auch ein bisschen nachrüsten, wenn sie denn wieder mit höherer Sicherheit ganz oben mitspielen wollen. Ne? Werden wir sehen.
Eine Option, die man nun hat bei vielen Spielabgängen, klar, die Legionäre holen, Jugendaufbau, aber das andere ist ja, und da will ich auch gleich mal hinkommen, weil wir das auch bei Fortuna natürlich irgendwie diskutiert haben, ist halt vielleicht so ein bisschen der Move back to local player und was es für Vor- und Nachteile hat. Lass uns da gleich mal drüber sprechen auch. Was es vielleicht für interessante Sachen sind. Und auch so übrigens bei uns, bei Fortuna ist ja so ein bisschen ruhig erstmal. Liegt auch tatsächlich daran, dass es im Hintergrund rumort. Ja, ich kann jetzt nichts konkret sagen, aber sagen wir es mal so, wenn alles klappt, wie wir es in Anbahnung haben, dann können wir etwas Tolles bewegen. Mhm. Ja, und ansonsten müssen wir uns wieder durchkämpfen. Sagen wir es mal so. Ist leider alles gerade so ein bisschen auf der Kippe, aber zumindest haben wir da auch jetzt eine tolle Chance, die sich öffnen könnte. Ich bin war nicht darüber berichten kann. Entweder es hat geklappt oder nicht geklappt. Auf jeden Fall spannend auch, wenn es nicht klappt, was so gelaufen ist. Total spannend, was manchmal einem zufliegt auch.
Ja, also ich bin auch gespannt. Und das ist auch so, dass wir, ich glaube, alle Vereine im deutschen Futsal beziehungsweise auch in der Bundesliga wissen, dass jetzt im Monat vor dem Bundesligastart, der Bundesligastart ist am 31.8., dass im August noch so einiges passieren wird. Ne? Sei es Sponsoren oder neue Spieler. Also auf einmal ist ein Spieler frei oder auf einmal meldet sich ein Spieler aus der spanischen Liga oder sowas, der dann irgendwo studiert und auf einmal hast du den im Kader. Sowas passiert. Es fallen ein Dinge vor die Füße und Spieler und was auch immer, was man braucht. Und wenn bei euch sich was anbahnt, bin ich ja ganz gespannt. Ansonsten kann ich nur sagen, Daniel, die Bundesliga, ich habe so das Gefühl, dass die jetzt vorstehende Saison eine noch ausgeglichenere wird als letztes Jahr. Vor allem, also wirklich Gesamttableau-mäßig, das wird schon eng. Also ich sehe gerade aktuell keinen eindeutigen Meister- oder Abstiegskandidaten.
Das stimmt, ja, bin ich völlig bei dir. Ja? Das ist auch eine tolle Chance einfach für die Liga, sich da zu finden.
Ja, ich bin auch gespannt, was die Futsal Panthers Köln machen oder die Beton Boys aus München. Kommen alle irgendwie dazu und ich hab gefühlt den Eindruck, dass der Abstand zu den aktuellen Bundesligisten nicht so hoch ist. Na, also, und sowieso Aufsteiger präsentieren sich ja grundsätzlich gut in der Bundesliga.
Nein,
Das
bei
haben
den
wir auch.
Panthers Köln natürlich, Moritz Spelten war ein extrem guter Rückhalt. Fehlt natürlich jetzt, ausgerechnet jetzt in dem Jahr, wo die
Ja.
Panthers nun drin sind, bin ich gespannt. Ich meine, ob Rainer Schreiber-Fernandes noch so auf Abruf steht
Ja,
und
also ich
ob.
habe laut Social Media ist er aktiv und ist am Trainieren. Also
Dann
ich
ist
glaube,
gut,
der
ne?
bereitet sich 100% auf die Bundesliga-Saison vor und dass wir Rainer Schreiber-Fernandes, wenn der topfit wird und mal ein paar Spiele wieder auf höherem Niveau hat, ich glaube, dass das ein ganz guter ist in der Bundesliga. Ja.
Ich habe noch zwei weitere Wechsel. Einmal Solotkin verlässt
Ja.
Liria Berlin Richtung Belarus, geht zurück vielleicht nach Ali, der zweitbeste Spieler von Liria. Also auch da erstmal ein größerer Verlust auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, was bei Liria auch geht. Ich meine, die können ja eigentlich aus dem Fundus Berlin schöpfen. Das müsste ja eigentlich ein endloser Fundus von guten Kickern sein, oder?
Können ja in der Icon League schauen. Da haben sie auch ein paar Spieler. Glaube ich sogar, dass sie Berliner Spieler sind. Ich glaube, ja doch, Hatzjaftet spielt da auf jeden Fall in der Icon League mit. Ist ja wie heißen sie nochmal, die Balkan-Kicker. Memoš und Suhad spielen übrigens auch mit in der Icon League.
Ah, hier, ich habe
Memoš
gerade noch gesehen, Pavlo Schiegels, eben vor einer Minute hier bei Insta,
und
auch Icon League irgendwie.
Genau, also ich glaube, die spielen alle bei Balkan-Mix. Also die connecten sich dort. Genau. Und sind dann. Spielen da beim Balkan-Mix, in der Icon League mit, ne? Genau, sehen wir es. Suat, Memosch, Hatzjavdic, ich brauche da so einige Ex- und aktuelle Bundesligaspieler auf jeden
Ja,
Fall.
hoffen wir dann, dass auch Futsal wirklich auch mal herausgestellt wird und nicht wie bei der Baller League so richtig unprofessionell einfach weggeschwiegen wird.
Also bei dem Team kannst du sich, kommst du eigentlich nicht drum herum, wenn du einigermaßen souverän das reflektierst, ne? Wenn du da auf Platz hast. Ja, aber gut. Neben dem Abgang jetzt bei Liria haben sie ja natürlich auch einen Trainerzugang mit Peter Schatterlin. Ja, werden wir sehen. Aber wie sie auch schreiben, mit Solokin oder wie er hieß, geht halt auch wirklich ein sehr konstant starker Spieler, muss man einfach sagen. Ne? Also, wie du schon sagst, hinter dem Ali oder wie der hieß, ist schon auch ein wichtiger Taktgeber. Ja. Aber wie du auch sagst, in Berlin läuft sicherlich einiges an Straßenkicker-Potenzial rum, was dazu führen kann, dass du in der Bundesliga auf jeden Fall souverän verbleibst. Ja.
Dann sind wir gleich wieder beim Thema. Back to Locals. Das ist vielleicht wieder Thema. Siehst du, ist schon gut, dass ich das hier drauf gesetzt habe. Und wir haben noch einen Funktionär. Ali Yazar zieht sich zurück bei Wacker Hamburg. Jahrelang im Futsal aktiv. Bin gespannt, was Ali jetzt macht. Und weißt du da noch mehr?
Nein, aber lasst uns doch mal hier ihm seine Ehre und einen Dank ausdrücken für seine jahrzehntelange Arbeit im Futsal, die halt auch jetzt tatsächlich über ein Jahrzehnt lang andauert. Also ganz früh im Futsalsport, früher hieß es ja noch Team Yazar, ne? Daraus entstanden grundsätzlich die Hamburg Panthers, wenn ich mich recht erinnere, und so weiter und so fort. Also ganz, ganz eng ich sag mal, in der Hamburger Szene früher, ne? Auch in der Hinsicht, dass er einer der ersten war in der Hamburger Szene. Also hat damit verbunden natürlich auch dafür gesorgt, dass der Hamburger Futsal allgemein und bis heute immer noch nachhaltig in den Top-Positions des deutschen Futsals ist. Und ja, vielen lieben Dank, Ali. Persönlich mag ich ihn auch und schätze ihn auch sehr. Und ist auch ein Typ, der mit durchaus wenig Mitteln einfach auch sehr viel rausgeholt hat, ne? Also nehmen wir Wacker etc., ne? Das war alles jetzt sicherlich nicht davon gespickt, dass man damit Geld um sich schmeißen konnte. Und daher umso größer die Ehre, die wir ihm jetzt zukommen lassen. Hätten wir eine Hall of Fame auf deutschem Futsal, ne? Haben wir schon drüber gesprochen mal. Lass mal 5 Jahre vergehen und dann unterhalten wir uns nochmal. Vielleicht Ali Yazar oder Yasha wäre vielleicht jemand für die Hall of Fame des deutschen Futsals.
Machen wir mal.
Genau. Genau, machen wir mal.
Also
In der Folge
mit den
180.
Wechselnews, also mit den Wechselnews bin ich jetzt hier durch. Hast du noch Wechselnews?
Nee, ich weiß vom Wechseln, die sind aber noch nicht veröffentlicht. Also nicht nur beim MCH, ich weiß auch noch von anderen Wechseln. Die werden jetzt in der kommenden Woche werden auch die ersten davon veröffentlicht. Ja, deswegen aufmerksam sein auf den Seiten der Vereine. Und ja, wenn man ganz aufmerksam ist, dann am Dienstag beim MCH, da wird dann wieder veröffentlicht. Transfer Tuesday.
Okay.
So hieß das, glaube ich. Genau. Ja, das zu den Wechseln. Ansonsten, wenn wir was vergessen haben, schreibt uns, ne? Wir sind natürlich dafür offen. Wir haben ja dann irgendwann eine nächste Folge, in der wir dann auch die Wechsel nochmal hier raushauen.
Ja, ich habe noch hier einige Punkte, wo ich auch teilweise den Zusammenhang zwar nicht mehr so ganz hinbekomme, aber ich habe nur noch den Fakt. Ein Fakt zum Beispiel, Futsal Erlangen ist zurück. Also anscheinend habe ich irgendwo im Netz, bei Insta oder wo auch immer gelesen, dass Futsal Erlangen für die neue Saison wieder meldet, was natürlich toll ist. Wieder mal ein Club mehr nächste Saison als ein Club weniger. Wird auch spannend, wie viele Clubs melden. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, der DFB-UEFA-Futsal-Lizenzlehrgang, auf den wir alle warten. Es kommt jetzt wieder nur 9. bis 11. August ein Lizenzverlängerungslehrgang. First come, first serve, 20 Teilnehmer. Boah. Wieder kein originärer Lehrgang, um neue Trainer auszubilden. Ja, nur die das Zertifikat schon haben, das sind auch mehr als 20, würde ich sagen. Da war ich auch total überrascht. First come, first serve. Müsste man nicht auch denen, die in der Bundesliga sind, auch irgendwie ein Vorzugsticket geben? Also, oder? Also,
Also,
was ist denn das?
meines Wissens nach wurden auch nur die angeschrieben, die schon hatten, die schon die B-Lizenz
Aber das
haben,
sind noch
ne?
mehr
Also
als 20.
die den ersten Durchgang. Ja, natürlich. Aber das ist ja sowieso Pustekuchen. Das ist relevant für die Stützpunkte und die Bundesliga, aber auch da gibt es ja Fluktuationen. In der Bundesliga werden wir diese Saison viele Trainer sehen, die halt an diesem Lehrgang nicht teilgenommen haben oder auch da die B-Lizenz gar nicht aufweisen. Und das ist ja das größte Problem, wie du schon sagst. Es gibt zwar die Verlängerung jetzt auf 20 begrenzt, was eh schon dann auch wieder, das ist ja für dich jetzt gerade ein Punkt, der einfach in Frage zu stellen ist. Andererseits, wo ist denn der neue komplette Lehrgang, also auf den man jetzt auch schon wieder 3 Jahre warten kann. So, ne? Also wo ist dieses Angebot? Ne? Also da, also wenn man Futsal fördern möchte, dann bitte über die Trainerqualifizierung als einen wichtigen Faktor, als eine wichtige Stütze, als eine wichtige Säule dieses fehlenden Agenda-Konzepts. Das natürlich. Und wollen wir nochmal ChatGPT fragen? Da wird sicherlich drinstehen Trainerqualifizierung oder Weiterbildung, ne? Gut, aber damit verbunden, das ist für mich das größte Problem, dass hier einfach kein neuer Lehrgang angeboten wird. Ja, sehr schade, aber die Weiterbildung, ja doch, es ist ja ein Weiterbildungskurs, der dann dazu führt, oder Fortbildung, damit man dann schlussendlich seine Lizenz verlängert. Die findet statt Anfang August. Und wir zum Beispiel von Stützpunkt Bielefeld, wir schicken Clevers und Pelk dahin. Genau, der kriegt dann seine B-Lizenz verlängert. Genau, oder der MCH ist ja ehemaliger MCH-Trainer. Genau. Ja, du hast es genannt. Was soll ich da noch zu sagen?
Nee,
Ich
alles
finde
gut,
es
ja, da, alles
nicht,
gut.
nicht
Es
positiv.
war ja eigentlich noch nicht, genau, es fehlt halt weiter, es fehlt an strukturierten Ausbildungsmaßnahmen und einer Ausbildungsstruktur, um das große Loch zu schließen. Punkt. Und da ist ja
Komm da,
einfach das Wichtigste gesagt.
wir sagen dem DFB hier offiziell zu, wenn die Tage gut getaktet sind, also auf Wochenende, auch mit online gemischt und so weiter, ja, dann nehmen wir sogar teil an der B-Lizenz, obwohl wir sie 2015 ja schon absolviert haben und unser Zertifikat noch nicht bekommen haben. Wir haben die Stunden alle abgerissen und ganz ehrlich, Daniel, mal ganz ehrlich, was haben wir gekriegt vom
Stimmt, müssen wir
DFB-Instruktor?
wieder, sollen wir noch mal einen Brief schreiben?
Ja, das war
Wo ist denn bitte
Wahnsinn, dass wir
unser
das
Zertifikat?
damals gemacht haben. So, ey, weißt du, wie viele Wochen wir dafür
Wir könnten uns
rumgesessen
doch zur
haben?
Verlängerung anmelden und sagen, ja, wir hatten noch damals 2015 ja da den ersten Schritt und wollen
Ja,
es gerne verlängern.
genau, das muss man vorstellen. So, wir haben am Ende nichts, was wir irgendwie ummünzen können. Also, man würde jetzt hier sagen, kulturelles Kapital, das du nicht in ökonomisches Kapital ummünzen kannst. Das ist echt, echt Wahnsinn, weil, naja, aber egal.
Genau.
Aber wir nehmen daran teil, wenn einer angeboten wird und es in der Hinsicht freundlich gestaltet ist, dass auch Menschen, die hauptberuflich was anderes machen, außer DFB-Mitarbeiter oder Verbandsmitarbeiter sind, dass wir dann daran teilnehmen. Ja? Ach ja, die Kosten müssen noch berücksichtigt werden. Also 6.000 Euro würde ich jetzt nicht für so einen Schein bezahlen. Das rentiert sich nicht mehr im Leben, glaube ich. wenn du so eine B-Lizenz machst im Futsal.
Ja, viel zu viel. Ja, klar, das ist wieder, aber das hatten wir auch schon mehrfach.
Ja, egal, aber da.
Genau, dann habe ich einige News, wenn man so nennen möchte, aber schöne Punkte wieder, wo der Futsal mal von bekannten Spielern auch einfach erwähnt wurde, um auch so ein bisschen die Durchdringung zu erlangen. Das war nämlich einmal der Kobe Boateng Mainoo von Manchester. Und er hat mich gesagt, dass Futsal ihm geholfen hat im Rahmen von Manchester Futsal, die er jetzt auch in England da jetzt gewonnen hat. Und auch in der Nationalmannschaft hat er ein paar Spiele gemacht. Das fand ich gut, dass es dort erwähnt wird. Elias Saad hat, es wurde, ach, hat uns Lars irgendwie gemeldet. Elias Saad hat ja auch Futsal bei der Icon League irgendwie erwähnt, wahrscheinlich in einem Kommentar. Wurde es nur zugespielt. Das sind diese Punkte, die ich noch hier habe. Out of scope, aber.
Komm einfach so jetzt.
Ja, ist natürlich toll, ne? Dass man dann doch wieder immer wieder mal irgendwo das Wort Futsal hört oder damit eingeworfen wird von denen, die ja auch Killman-Effekt, ja, dadurch auch gewachsen sind und sagen, hey, ja, das hat mir geholfen. Das war ein super Schritt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich erfreulich, wenn es in die Öffentlichkeit kommt. Wir erhoffen uns, wie du schon ja gerade erwähnt hast, auch über die Icon League einfach noch mehr Hyperkognition, nicht Hypokognition. Mehr Ausdruck, Begriff Futsal und all das, was dazugehört, über die Spieler, die daran teilnehmen, die aus dem Futsal stammen und somit auch mehr Aufmerksamkeit und Interesse am Futsal zu wecken. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Gut.
Ja,
dann, hast du noch mehr? Oder soll
ich habe noch zwei Themen.
Ja,
dann mach du mal erst. Zwei Themen. Dann mach ich mal danach.
Ach so, soll ich? Okay. Ja, was mir wichtig ist natürlich, auch nochmal den Juniorenfutsal zu betrachten. Die U19 hat am neuen Nationenturnier bei der Futsal Week in Kroatien teilgenommen und hat dort einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zwei Niederlagen. Also ein ganz, auch ein 3:3
gegen Polen. War das 3:3 gegen Polen? Ah ja, das war jetzt meine Frage. Das hatte ich nämlich auch noch stehen. Das war das, ne? Das war dieses Turnier.
Ja, genau. 3:3, genau. Bei den erfolgreichen Spielen konnte man vor allem durch Standards glänzen. Also nicht nur insgesamt die Spielleistung war auf jeden Fall zu honorieren, aber man hat dann viele Tore auch über Standards gemacht, was auch ein schlüssiger Weg ist, wenn du halt vielleicht noch nicht so weit bist als Nation. Man konnte dann aber, ich glaube, gegen Italien war es, nicht siegen. 3:7 hat man verloren. Gegen Finnland wiederum hat man sich 5:3 durchgesetzt. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen, da habe ich auch mich gefragt, ey, Finnland, die sind doch eigentlich richtig gut im Futsal, ne? Aber für alle, die sich das auch fragen, der Erklärungssatz ist ganz einfach. Finnland, ich weiß nicht, 3 Millionen Einwohner als Land, also so groß wie Berlin, vielleicht ein bisschen größer oder sogar ein bisschen kleiner. Und wir sammeln in dieser U19 ja, also wir haben eigentlich da richtig gute Fußballer einfach erstmal, ne? Und die richtig guten Fußballer, die gegen die, ich sag mal, die Futsaler oder auch Fußballer aus Finnland antreten im Alter von 18, 19 Jahren, die setzen sich schon in, also die deutsche Seite setzt sich da schon durch, auch in der Halle, können wir davon ausgehen. Was aber am Ende überbleibt, ja, ich denke, bei den Finnen bleibt vielleicht hier und da noch ein Spieler mehr über, wenn die Strukturen da entsprechend liegen, dann werden diese natürlich diejenigen, die aus Deutschland dann noch überbleiben, vielleicht dann irgendwann überholen. Aber wir werden es sehen. Also ich bin ja positiv begeistert von der Entwicklung. Ich komme mal gleich noch auf einen weiteren Punkt seitens des DFBs. Ja gut, aber was wollte ich jetzt sagen? Und das letzte Spiel war, glaube ich, gegen Tschechien. Das verlor man 3:4, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber es war eine gute Leistung insgesamt.
Ja.
Vor allem die ersten internationalen Erfahrungen. Sollen sie so weitermachen? Und 8. Platz in Kroatien. Ja, ist doch okay. Also wie gesagt, man wurde nicht abgeschlachtet etc. Also wer diese Erwartung hatte, der das glaube ich nicht unter den Bedingungen. Und die Stützpunktarbeit zeigt aber dann schon natürlich hier auch einen Effekt, muss man sagen. Also so schlecht war es nicht. Es war aber auch nicht super gut.
Ich meine, das sind ja wirklich viele entliehene Spieler aus dem Fußball. Es ist okay, ja, so du präsentierst dich auf dieser Bühne. Ich finde, man muss halt die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Es ist halt nicht ein Wachstumsprozess, es ist eher ein Selektions- oder wie sagt man das, eine künstlich erzeugte Verstärkung. Wenn Polen und alle anderen das machen würden, wären die auch stärker. Machen sie halt nicht. Ja, sie lassen halt die Futsalspieler spielen, die dann auch im Futsal oben ankommen. Es nützt uns jetzt Futsal ja nichts, dass unsere U19, okay, wenn sie Weltmeister werden würden, okay, könnte man überlegen, wie das Signal wäre. Ganz überspitzt gesagt, wirklich überzeugen und dann kommt aber nie was oben an. Ja.
Genau. Daran wird man es messen müssen. Was bleibt von den Spielern übrig für den deutschen Futsal? So ist das
Genau.
ganz einfach. Wenn davon keiner überbleibt oder nur zwei, dann ist das eben das Ergebnis, dann kannst du die Ergebnisse eigentlich in eine Pfeife rauchen. Dann sind die sowas von interessant und überhaupt die U19 halt auch grundsätzlich zu überdenken. Aber ich denke, sukzessive wird man daran arbeiten und spätestens, wenn nichts überbleibt, sollte man sein Konzept überdenken. Gut, Daniel, das war noch ein Punkt, den ich noch erwähnen wollte. Ansonsten kannst du jetzt fortfahren und ich hätte vielleicht noch am Ende einen, denn ich habe noch einen DFB-Punkt.
Oh, okay. Meiner betrifft nicht den DFB, sondern den englischen Fußballverband.
Oh.
Und zwar gab es hier bei Futsal Planet, den die eine oder andere als Plattform ja kennt, schon einen Brandbrief, würde ich es nennen. Oder einen Hilfeaufruf. Es kommt vielleicht auch fast so. Es geht darum, Fundraising, das muss man sich mal überlegen, ja, dass ein Futsal-Portal betreibt Fundraising für die englischen Nationalmannschaften,
Ja.
um diese irgendwie mit finanziellen Mitteln zu supporten, dass die Futsal-Nationalmannschaften nicht, wie ja angekündigt, von der FA gecancelt werden. Und es bleibt anscheinend, wir hatten gedacht, es hat sich gegeben dort im Verband, aber anscheinend rumort das weiter und hier gibt es anscheinend kein Geld weiter für Futsal auf höchstem Niveau für die Nationalmannschaften.
Genau. Ne, wie die FA angesagt hat, wird es keine Nationalmannschaft in der Hinsicht finanzieller Natur geben. Ne? Deswegen sucht man jetzt die finanzielle Natur über Fundraising, um schlussendlich eine Nationalmannschaft am Leben zu erhalten. Ja? Und da fand ich eigentlich den Text auch ganz gelungen. Also ich finde, wie du schon sagst, war es jetzt ein, was war das eigentlich für ein Schreiben von Futsal Planet?
Ein Schrei nach
Aber
Liebe.
ja, ein Schrei nach Liebe, aber. Ja, was ich ganz treffend finde, und das, da können wir uns auch, müssen wir uns selbst reflektieren. Und ich sage mal, sind wir laut genug? Sind wir, was machen wir eigentlich? Und da steht übersetzt, ich übersetze mal aus dem Englischen ins Deutsche, wir beschweren uns oft über das, was dem Futsal verwehrt wird. Die Wahrheit ist, dass wir schwach sind und nicht für die Zukunft dieses Sports kämpfen. Ich finde es einen ganz interessanten Satz, ein bisschen, tja, auch hat ein bisschen so ein, ja, so ein Kampfesgeist, der dahinter steckt, ne? Also es soll ja motivieren, aber zeigt auf, der Futsal insgesamt zu schwach und aus meiner Sicht in England dann anscheinend noch deutlich schwächer als bei uns in Deutschland. So ein bisschen haben wir uns schon, also mit denen, so müssen wir, wie soll ich das sagen? Also betrachtet man jetzt den gesamten Artikel zum Beispiel, also den kann man sich, wir werden ihn ja verlinken in den Shownotes, oder? Bestimmt, ne?
Gemacht, ja.
Genau. Ja, also und explizit dann mal diese Schlussfolgerung, dann ist der englische Futsal wirklich komplett verloren. Ey. Also so sieht's aus. Und wir können Futsal Deutschland ja dann auch regelrecht glücklich über, ich sag mal, diese hart erkämpften Minimalinvestitionen des DFB sein. Und da schließe ich gleich passend an, weil Minimalinvestitionen, da können wir gleich mal drüber reden, des DFBs. Aber wir sind eine immer noch deutlich zu schwache Community, die sich selbst schwächt. Ganz ehrlich, ganz, ganz klar. Also, wir schwächen uns selbst. Ich könnte wieder Sachen auf den Tisch hauen, die mir in dieser Sommerperiode wieder allein durch Verhandlungen, also einfach, ja, nicht nur durch Verhandlungen mit Spielern, sondern grundsätzlich durch Verhaltensweisen anderer Vereine dann auch irgendwie vor den Kopf geknallt werden. Wir sind wenig kooperativ in unserer Community, zumindest nicht in der Bundesliga. Da fehlt es auf jeden Fall. Wir haben einfach voll viele einäugige Könige, die dann am Ende ja das Ding für sich machen, aber nicht für andere. Und das ist hart gesagt, aber ich sage es, das ist schon sehr nah an der Wahrheit, denke ich. Aber gut, was sage ich von, was spreche ich von Wahrheit? Das ist eine These. Lass uns als These das Ganze verkaufen. Denn so ist es ja auch. Es ist ja maximal eine These. Gehört zu unserem Thesenbrei. Wir haben sehr viele einäugige Könige, die dann halt sehr vieles für sich beanspruchen. Und wenig abgeben wollen, könnte man sagen. Das ist eine Kultur, die ist vielleicht dann nicht der Community gerecht. Naja, aber unabhängig davon, das macht uns schwach. Das macht uns schwach. Immer dieser Blick auf uns selbst und nicht der unterstützende Blick auf andere. Und ich denke, in England ist das dann ähnlich. Ja,
Und da geht es uns
und
in Deutschland ja schon sehr gut, anscheinend.
ja.
Also.
Genau, vergleichsweise, ne? Und genau, gut. Also, wenn du sagst, das Thema haben wir gleich abgeschlossen mit der FA, dann möchte ich gerne direkt eine Brücke schlagen, wenn du möchtest. Oder wenn du.
Schlag zu.
Denn Ich habe ja gerade gesagt, wir können glücklich sein mit unserer Minimalinvestition. Und ich hau jetzt mal was raus, was öffentlich, also wahrscheinlich nie öffentlich wird. Weil gibt es da eine Pressekonferenz vom DFB oder die würden einen Artikel dazu machen? Never. Deswegen machen wir es. Uns ist zu Ohren gekommen, Daniel, ja, dir ja auch dann schlussendlich, dass der DFB jetzt mehr Geld investiert für den Futsal. Und zwar, da können wir gleich auch noch drüber streiten, von mir aus, oder diskutieren auf jeden Fall, dass der DFB die deutsche Futsal-Nationalmannschaft, vor allem die deutschen Futsal-Nationalspieler, unterstützt. Ja, also vielleicht können wir jetzt hier auch alle, die am Futsal interessiert sind oder sich sagen, oh, vielleicht mache ich doch keinen Futsal mehr, aber vielleicht sind Talente dabei, denn der DFB gibt jetzt sehr, sehr viel Geld aus unserer Sicht oder aus deiner Sicht für eine Teilnahme am Lehrgang der deutschen Futsal-Nationalmannschaft plus eine Prämie für Punkte, die man bei den Spielen, vor allem Pflichtspielen werden es sein, werden keine Freundschaftsspiele sein, denke ich. Und wenn, dann auch schön, Punkteprämien auszahlen. Und ja, man kann auf einen guten vierstelligen Betrag kommen, würde ich sagen, wenn man erfolgreich ist an so einem Lehrgang, Wochenende oder an der Lehrgangswoche, könnte ich sagen. Na? Und das, also ich will jetzt nicht die Beträge sagen, weil das wäre schon ziemlich hart und das sind ja auch Quellen, die wir dann haben, die sicherlich auch mal divers sind. Aber Daniel, was sagst du dazu? Vierstellige Beträge für Spieler bei einem Lehrgang.
Also als Ökonom würde man sagen, ausgeschüttete Preisgelder ohne Kopplung an Leistung, Wasserfallprinzip, führt zu gar nichts. Ja. Also, wenn du es eben nicht, dann ist es wäre schon besser, wenn der Grundbetrag schon da wäre, aber es viel, viel mehr an Leistung koppelt wäre. Aber der DFB hat jetzt auch seine Erfahrung gemacht, wer ist bei den Lehrgängen anwesend, wer nicht und was zieht Spieler zur Nationalmannschaft. Vielleicht ist es der richtige Weg, ist auf jeden Fall wert zu testen. Was es den Vereinen hilft, ist natürlich auch ein Argument, kommt nachher wieder Local Player, wie bekomme ich Spieler mal wieder endlich außerhalb der Futsal-Bubble in die Futsal-Clubs. Und natürlich ist das ein schwerwiegendes Argument. Hey, du kannst hier auch Futsal-Nationalspieler werden, viel einfacher oder überhaupt für dich noch überhaupt relevant, Futsal-Nationalspieler. Und hey, das wird auch gar nicht schlecht bezahlt. Ja, wenn du da hin willst, gib Gas, weil dann kannst du deinen Oberliga-Job oder deinen Landesliga-Job vielleicht halt doch aufgeben für diese Nationalmannschaft. Ist zu testen, wenn das die Intention ist, dass man Spieler mehr erstmal dahin bekommt und in den Sport auch drängt, super. Wenn es darum geht, dass sie Leistung bringen, hätte man es anders gestaffelt machen müssen, aber okay.
Ja,
Ist top, dass überhaupt
genau.
was passiert.
Genau, also das ist ja ich wollte ja ein positives
Ja, total
Feedback
positiv,
geben.
absolut. Ja, das wollte ich jetzt auch gar nicht, ja.
Ja, weil, wie du schon sagst, wir kommen gleich auf Local Player. Das ist nochmal ein Anreiz, weil wir haben ja immer noch eine sehr niedrigschwellige Ebene zur Nationalmannschaft. Ja, da fällst du einmal in der Landesliga oder Regionalliga Futsal auf und dann ein Bundesliga-Club, der dich verpflichtet, weil du ein großes Talent bist, und dann dauert das keine 2 Jahre und auf einmal bist du da in der Nationalmannschaft. So, ja. Das ist immer noch sehr niedrigschwellig im Verhältnis zu anderen, also vor allem zum Fußball. Ne? Wie du schon sagst, diejenigen, die dir das interessiert, die werden niemals davon träumen können, im Fußball in der Nationalmannschaft zu sein. So. Und mit diesem Anreiz ist da, ich denke, ein guter Ansatz geschaffen. Allerdings glaube ich nicht, dass es aus diesem Sinn oder so also wirklich ja aus diesem Grund geschieht, denn wir wissen ja auch, das haben wir auch schon mal hier erzählt, dass die Nationalspieler da eine Forderung gestellt haben, ja, für den Aufwand. Und das ist also hier sozusagen die Antwort. So können wir das verstehen.
Es gab auch Spieler, die aufgehört haben, deswegen, weil nichts
Ja,
geflossen ist.
genau, weil nichts geflossen ist. Und jetzt ist das natürlich ein guter Betrag, der da fließt, einerseits fest, andererseits aber auch durch die Prämien, die wir natürlich jetzt hier in der Höhe nicht benennen, aber sobald das irgendwie offiziell ist, machen wir das natürlich gerne. Kannst du natürlich trotzdem mehr erhalten, also leistungsbezogen innerhalb der Nationalmannschaft kannst du noch am Ende mehr erhalten als allein durch die Lehrgangsteilnahme. Also das ist mehr als verdoppeln auf jeden Fall des Betrages, den du nur für die Lehrgangsteilnahme bekommst. Und andererseits finde ich, ganz ehrlich, ich finde die Beträge, die da fließen, und wir reden hier vom vierstellig im Minimum, also Minimum wird es vierstellig, finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt, weil der Weg zur Nationalmannschaft natürlich auch von einem Leistungsbogen, ja, ich sag mal, fundiert wird. Ne? Es ist ja so, dass du auch wirklich, du musst ja in den in der Bundesliga oder in den Vereinen, in denen du aktiv bist, sehr aktiv sein, um am Ende des Tages jetzt auch ein Level zu erreichen, um in die Nationalmannschaft zu kommen. Nochmal, wir haben jetzt haben wir Level Wittig, Suat Ak etc. Also das sind schon Spieler, die, ja, das ist kein Fallobst mehr, die du da einholen musst, sozusagen. Also das Level ist schon nicht schlecht. Ja, und damit verbunden ist es schon ein Weg dahin und deswegen finde ich die Summe auf jeden Fall gerechtfertigt aus meiner Sicht. Es ist halt einfach nur so ein bisschen ungewöhnlich, weil es vorher gar nichts gab. So, ne? Es ist halt oder fast nichts gab. Und das ist halt schon krass. Ja, aber positive News. Deswegen sehr schön. Gut, dass wir das hier veröffentlichen, weil es sonst niemand veröffentlicht. Ja, sonst wird das ja nicht bekannt. Und ja, damit verbunden ist das doch schön. Und erhoffen dadurch natürlich auch in Zukunft eine bessere Bundesliga oder Local Player vielleicht mehr. Kommen wir gleich drauf. Und vor allem eine stärkere Nationalmannschaft, ne? Weil mehr professioneller Fokus, um auch überhaupt dabei zu sein. Denn Geld schmeckt, so ist das eben. Viele Spieler spielen auch eben diese Spiele nicht nur aus der Freude am Spiel, sondern halt wegen dem Geld. Ne?
Und
Ja.
ich will das Argument der Investments auch weitergeben. Also gerade wenn wir diesen Endland-Case sehen, dann sehen wir jetzt, dass einmal die Anreize für die Spieler vergrößert werden, aber auch die Anreize für die Vereine. Denn wir hatten darüber berichtet, es gibt die Initiative vom DFB, einen bestimmten Geldpot auszuschütten an die Vereine als Anreiz, gekoppelt an sehr, sehr klare Targets. Und das unterscheidet sich dann eben auch in organisationelle Targets, die man dann erfüllen muss, was zum Beispiel Marketingkampagnen, Livestream auch koppelt. Und das wurde jetzt nochmal besprochen zwischen den Clubs, waren wirklich tolle Punkte dabei. Hier waren ja auch die Clubs mit involviert. Ich war ja auch in der Kommission und es hat wirklich schöne Sachen, wie man sich aus einem Gesamtpott dann Geld zusammen gewinnen kann und auch gegenfinanzieren kann. Auch zum Beispiel Kooperationen mit Schulen oder mit Universitäten wird auch belohnt. Also schon, dass man das Geld auch mit einsetzen kann, was man bekommt. Und das Schöne dabei ist, der ganze Topf ist erstmal so aufgesplittet, dass wenn jeder Verein die gleichen alle Punkte erfüllt, ja, dann bekommt jeder Betrag X. Und sobald einige Vereine eben nicht alle Punkte erfüllen, wird das Geld auch zu einem gewissen Grad nicht vollständig an die anderen Clubs übertragen. Und also auch hier nochmal so ein relativer Wettbewerb. Ja, wenn ihr das nicht macht, wenn ihr nicht in eure Clubstruktur investiert, dann bekommen wir auch mehr. Super. Ja, ist auch so ein bisschen, also nochmal ein doppelter Gewinn. Aber was natürlich schon kritisch war, war weiterhin die Problematik sportlich Erfolg. Also wie schaffst du es, mit so einem monetären Anreizsystem auch die Clubs dazu zu verpflichten, gerade Jugendspieler einzusetzen oder deutsche Jugendspieler einzusetzen? Und da ging die Meinung wirklich weit auseinander, da waren die Clubs auch nicht involviert. Und es ist total schwer. Ja. Wenn du jetzt sagst, 4 Spieler im Durchschnitt pro Spiel, irgendwie Jugendspieler einzusetzen. Und am Ende, ja, von mir kam das alte Argument, ich muss es immer wieder bringen und ja, hammer your message. Es bleibt ein Argument. Es wird am Ende Clubs geben, die es entweder per Zufall schaffen, am Ende einfach nur Jugendspieler einzusetzen und dadurch da irgendwelche Durchschnittswerte zu reißen. Und es wurde dann so. Also in der Diskussion schwierig, weil es dann meistens, ja, solches manipulatives Verhalten oder sogar kritisches Verhalten, das können wir jetzt nicht mit einplanen. Hey, aber am Ende, wie wird das denn aussehen? Ja, gehen wir davon aus, 3 Clubs machen Jugendausbildung wirklich konsequent über die Saison. Setzen die Spieler auch wirklich ein, fördern die Spieler wirklich, also machen ernsthaft das, was man auch damit erreichen möchte, nämlich Jugendspieler in die erste Mannschaft zu integrieren, damit sie dort auch wirklich spielen. Und dann bekommt man den Maximalbetrag erstmal für diese Maßnahme und freut sich auch darüber, weil die anderen nichts machen, bekommt man noch mehr. Ja, bekommst halt nicht nur 2.000 Euro, sondern 3.000 Euro oder 4.000 dafür. Hast geschafft, kriegst Geld. Dann aber sagt sich ein Verein, hey, weißt du was, ich bin safe in der Liga, ich hole jetzt einfach Jugendspieler ran. Ich packe meine ganzen Spieler, die nie für mich gespielt haben, die ich ja immer auf der Liste hatte, die packe ich jetzt mit hin und lass die einfach spielen. Nicht nur, dass der Club sich dann dadurch Geld holt, sondern die anderen verlieren auch dadurch. Und dann ist auch der Punkt genau gekommen, wo sich dann aufgeregt werden wird. Und wie kann man denn und wie sollte man? Und ja, aber ja, das ist halt nicht genau determiniert. Ich vermute, also tolle Aktion, das ist festzuhalten. Super, dass es versucht wird, hier was zu adjustieren. Mhm. Ich sehe aber dann wieder extrem kritische Diskussionen und auch, das kann auch zu Streitigkeiten führen, die man dadurch schafft zwischen den Vereinen. Also man schafft vielleicht Zwietracht zwischen den Vereinen, weil ein Verein einfach nur die Regeln nutzt. Das ist ja kein schadhaftes Verhalten. Das ist ja auch kein manipulatives Verhalten oder zu kritisierendes Verhalten. Es ist halt im Rahmen der Möglichkeiten, die gegeben werden, macht man das Richtige. Man nutzt die Regeln aus, so wie sie gestellt wurden. Man spielt das Spiel nach Regeln, nichts anderes.
Mhm. Ja, ich glaube, man muss kein Jurist sein, um festzustellen, dass man eben die Regeln immer ausnutzt, wo man sie ausnutzen kann. Und ich verstehe deine Argumentation auf jeden Fall. Also ich verstehe sie und ich glaube auch, dass da was dran ist. Ich glaube, dass wir da auch raus, was du jetzt hier erzählst, auch Erwartungen entwickeln können, die wahrscheinlich auch hier und da zutreffen. Ja, vor allem auf Basis der Erfahrung der letzten Jahre, dass es eben eigentlich Jacke wie Hose ist, ob du auf Platz 1 oder auf Platz 4 bist am Ende. Und vor allem die Top-Teams werden sich dadurch wieder bereichern können. Na? Es gilt das Matthäus-Prinzip. Mhm. Wer hat, dem wird gegeben. Wer nicht hat, dem wird genommen. Und es ist ja auch tatsächlich so eins, dass du am Ende jetzt auch wieder dann denen nimmst, die am Ende eigentlich das, ich sag mal, moralisch Richtige tun. Ja, moralisch gesehen, aber über Moral kann man streiten. Sagen wir es einfach mal so, die eigentlich im Grundsatz das verkörpern und umsetzen, was wir unter Entwicklung meinen. Also mit Konstanz und nicht erst, sagen wir mal, in der Rückrunde, sondern von Anfang an anfangen. Ja, das soll ja dadurch erreicht werden, könnte man sagen. Ja, genau. Und andererseits, ich sehe aber auch Argumente, die gegen deine These sprechen. Denn noch haben wir auch den sportlichen Anreiz, auch wenn ich gerade gesagt habe, ja, also das ist eigentlich Jacke wie Hose, ob du Erster oder Vierter bist, ne? Oder Siebter, Jacke wie Hose. Aber ich denke, der sportliche Anreiz wird auch noch dazu führen, dass die Top-Teams eben doch eher darauf verzichten werden, am Ende dann noch irgendwie künstlich Spieler einzufügen. Aber das ist ein Riesenproblem beim Futsal jetzt. Jetzt kommen wir auf den Punkt, Daniel. Das ist ja wieder Regeln ausnutzen. Die müssen ja nicht mal spielen. Die müssen ja nur auf deiner Bank sitzen dafür. Mhm. Das ist ja leider das Lächerlichste, was wir dann da hätten. Dass du da auf einmal deine Top 6 Spieler hast und dann setzt du dir, wie viele darfst du auf eine Platte setzen? Habe ich 14, glaube ich. Dann setzt du dir einfach 8 Jugendspieler auf die Bank und hast aber eine gute Quote auf einmal. Also das meine ich auch. Was gilt denn unter Einsatz? Hat dieses Anreizsystem das berücksichtigt, differenziert? Muss da irgendwie Einsatzzeit sein oder reicht die Banksituation? Kannst du das nochmal aufklären? Weil ich habe jetzt nicht alle Anreizpunkte recherchiert.
Nee, also mein Jugendspieler, deutsche Spieler mit Durchschnittswerten. Es gab auch noch den Punkt, weil man ja auch vermeiden möchte, dass wir Spielerbänke mit nur 5 Spielern sehen oder mit 3 Auswechselspielern und das dann so ein bisschen Landesliga-Vibes bekommt. Auch da gab es einen Punkt, dass man zumindest im Durchschnitt 12 Spieler mitnehmen muss. Aber auch da ist ja, das finde ich jetzt auch, hey, dann würde ich sagen, ja, okay, Heimspiele, 14 immer. Mhm. Auswärtsspiele sind Kosten. Also wenn ich ins Auswärtsspiel fahre, warum soll ich denn 12 mitnehmen? Ja, das ist doppelt, wenn ich 2 Fünfer-Autos besetze, dann brauche ich ein extra Auto für 2 Spieler. Also fahre ich halt nur mit 10, ja, vielleicht, mit 10 Spielern. Und so kannst du das natürlich schon ausgleichen, sodass du im Auswärtsspiel natürlich immer noch besser 6 Mann auf der Bank, 5 Mann auf der Bank zu haben, als teilweise 2. Mhm. Aber es wird halt nicht dazu führen, dass du trotzdem jetzt auch 14 im Auswärtsspiel siehst.
Ja, natürlich. Stell dir mal vor, du musst von Hamburg nach München fahren jetzt und du musst unbedingt mit Ach und Krach 12 Spieler dabei haben. Die denken sich, ich nehme mir einen Bulli und dann habe ich da 8 Leute drin oder 9 und das reicht. Also allein die Kosten, die dadurch ein zusätzliches Fahrzeug entstehen, die du hast, wenn du von Hamburg nach, vor allem mit den erhöhten Spritkosten, die wir auch sicherlich jetzt nicht vorhersehbar niedriger werden. Ich denke, dass du dann auch mal berechnen musst, was hast du eigentlich durch diesen Anreiz für das eine oder für das andere Spiel wirklich für einen Gewinn. Das ist eine ökonomische Rechnung, die dann ganz schnell nicht aufgeht. Ne? So, also dann ist
gilt
der Anreiz
für alle Punkte. Also wenn du sie nur tust, weil damit du das Geld bekommst,
genau,
machst du es nicht, was aber eigentlich der Anreiz sein sollte, wenn man sagt, man will ja Clubs dazu bringen, enablen würde man ja sagen im Business-Sprech, dazu bekommen, dass sie schaffen können, Aber okay, ich finde trotzdem ist ein super Ansatz. Ich finde es das gut, dass es getestet wird. Ich weiß, es war jetzt auch noch die Endversion, das war so ein bisschen die aktuelle Arbeitsversion. Das ist schon, da ist schon richtig viel Gutes dabei, muss man sagen. Ja. Ein bisschen Feinjustierung. Und dann sind wir nach einem Jahr schlauer und schauen, was wirklich passiert ist. Ich meine, bei den Trainern haben wir festgestellt, es wird halt nicht eingehalten. Ja, der Trainer, ja, es muss ein Trainer mit einem Zertifikat auf der Bank sitzen und dann waren da halt Vereine, wo kein Trainer fast die ganze Saison auf der Bank saß. Also. Wir brauchen ja nicht von hypothetischen Fällen zu sprechen, wo die Regeln ausgenutzt werden. Es tritt ein, es wird eintreten.
Mhm. Ja, höchstwahrscheinlich. Deswegen kann ich deiner These, also ich wollte auch die Gegenthese reflektieren, aber deine Argumentation und auch die Argumente, die mir in den Sinn kommen für deine These, sind auf jeden Fall durchaus ja, stichhaltig. Und ja, da muss man einfach überblicken. Ich bin selbst kein großer Fan solcher Anreizsysteme. Ne, wenn sie denn nicht so differenziert sind, dass man irgendwie ja eben noch weiter differenzieren kann, also sagen kann, hier Spielminuten oder sonst was, wobei das zu messen ist natürlich schwierig. Das ist halt wirklich schwierig. Bei einem Fußballverein kannst du sehen, okay, Einwechslung in der 65. Minute und dann siehst du die Spielzeit am Ende schlussendlich. Mhm. Das hast du bei uns halt nicht. So, und da, wenn das aber so wackelig ist, dann bin ich kein Fan technokratischer Strukturen, was ja schon ein technokratischer Schritt ist. Oder verhaltensökonomisch oder nenn es Nudging oder ne, sind ja solche.
Das muss halt messbar sein und also einfach richtig, messbar.
Richtig einfach messbar. Und es sind so viele Wege, deswegen habe ich am Anfang den Spruch gebracht, da musst du kein Jurist für sein, um hier zu merken, dass du die Regeln ausnutzen kannst. Es muss schon echt, also da wird ein Jurist ja drüber lachen jetzt gerade hier, weil Juristen sind ja die dafür da, die sich die Regeln anschauen und gucken, wie kann ich das umsetzen. Ne? Also frag jemand, also ich kann eine Parallele nehmen, nimmst du in den USA gibt es ja Eheverträge sehr häufig, ja, und steht da, gibt es tatsächlich Männer, die sich, oder Partner, die sich reinschreiben lassen, so viel Gewicht darf die Frau maximal haben in der Ehe oder sagt dann, sie darf. Da, ne? Oder diesen, oder es wird das Gewicht bei der Eheschließung einmal gemessen und dann darf sie nur 10 Kilo zunehmen oder sowas. Ja, und dann sagt der Jurist natürlich so, du hungerst dich aber jetzt richtig ab, ja, bis zur Hochzeit. Und dann nehmen wir das Ausgangsgewicht und und bloß nichts anhaben. Bloß nichts anhaben.
Richtig.
So, das meine ich ja. So versucht man die Regeln halt auszunutzen und dieses Ausnutzen, sobald sie auszunutzen, sind die nicht, also um eigentlich das Gegenteil zu bewirken von dem, was du dir daraus versprichst, ist natürlich dann.
Es ist smart. Nein. Also es ist ja auch mal so negativ besetzt, die Regeln ausnutzen. An sich ist es smart. Ja. Also wenn du für dich erkennst, dass du aus einer Regel für dich einen Vorteil ziehst, ist es ja völlig gut, dass man das nutzt. Ich meine, warum soll man es nicht nutzen? Ich meine, wo beginnt denn eine Regel gegen die ursprüngliche Intention zu sein? Ist ja nicht Aufgabe der Vereine, sich damit zu beschäftigen.
Genau, die Intuition, das ist der Punkt. Smart ist ein guter Begriff, individuell intelligent, also für denjenigen, für den eigenen Nutzen ist das wirklich gut. Sozial gesehen ist das gut für mich und gut für andere, ist natürlich, ne, innerhalb des eigenen Vereins ist das dann eben gut, ne? Das heißt, ein intelligenter Verein, der für sich das Ganze regelt und das da den Nutzen rausziehen will, der wird halt so handeln. Ne? So, es ist kein Anreizsystem, wie du, das schließt ja schön den Kreis, weil du hast am Anfang gesagt, das wird dazu führen, dass man sich gegenseitig dann auch nochmal, das führt zu Streitpunkten, zu Diskussionspunkten zwischen den Vereinen, weil man sich ja was wegnimmt dadurch. Deswegen sage ich ja, das ist am Ende des Tages, und wir schließen jetzt, können wir einen Kreis damit schließen, auch wenn man so betrachtet, eben eine Eigennutzregelung am Ende des Tages.
Obwohl, ich wollte nur einen Aspekt reinbringen, Sebastian, es heißt ja gar nicht, dass man es bewusst macht. Also wenn ich jetzt überlege, dass ein Verein sein könnte, dass ja alle Spieler zur Winterpause verliert und sieht sich gezwungen, irgendwelche Jugendspieler zu nehmen, die total schlecht sind. Also wirklich, ja, die verlieren 20-0 mit den Jugendspielern, aber die Jugendspieler spielen und jeder weiß, hey, diese Jugendspieler bringen dem deutschen Futsal nicht weiter. Ja, das ist wirklich, aber sie bekommen dafür den Betrag für den Anreizsystem, dann ist das ja wirklich nicht, war die bestmögliche Option. Auch dann wird es Streitpunkte geben. Auch dann wird es sagen, hey, aber okay, lass uns abschließen. Ja. Lass uns, gute Sache, wird getestet. Ich bin gespannt. Ich finde, Marc fällt
echt gemeint.
Ja, gut ist gemeint. Gut gemeint, aber es kann auch gut funktionieren. Ja. Am Ende muss man es wirklich wagen einmal, das finde ich gut. Und einfach schauen, was passiert. Manchmal passiert mehr, als man denkt, aber sehr oft passiert auch weniger, als man denkt. Und es läuft eigentlich ganz gut. Von daher einfach rein, einfach testen, ja.
Einfach testen. So, ist was anderes. Es hätten, wie gesagt, Wir wünschen uns ja irgendwie ja nicht nur geschenkte Gelder, sondern mit Anreiz. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Testlauf, um zu sehen. Es würde mich aber eben nicht überraschen, wenn es am Ende heißt, wer hat dem Wirt gegeben, wer nicht hat dem Wirt genommen. Ganz einfach.
Ja.
Ja, das würde mich nicht überraschen.
Was gut wäre, ist, wenn die Landesverbände mit reinnimmt und sagt, wenn ihr es schafft, 20 Vereine in einer regelmäßigen Liga mit, keine Ahnung, mit mindestens 10 Hin- und Rückspielen auf die Beine zu stellen, mit ganz klaren Regeln, dann bekommt ihr 50.000 Euro für den Verband. So, also das wäre ein geiles Anreizsystem, weil im Grunde reden wir immer über DFB und die Futsal-Clubs. Nee, aber wir vergessen ja diese total wichtige Ebene dazwischen. Und das sind die Landesverbände, das ist das ausführende Organ am Ende, ja, von bestimmten Regularien, auch Strategien des DFB sind die Landesverbände und die sind halt völlig raus aus allem irgendwie.
Ja, habe ja gerade gesagt. Ich habe ja davon berichtet, dass die Nationalmannschaft jetzt ein bisschen mehr gefüttert wird finanziell und die Bundesliga natürlich jetzt schlussendlich. Und es gibt sicherlich Geister in dieser Republik. Ja, ich denke auch deiner oder meiner, mein Geist werden in dieser Hinsicht manchmal denken, dass man dieses Geld auch anders einsetzen hätte können. Ja, oder können wird. Ja? Und deswegen ist umso wichtiger die Transparenz und dass wir wissen, hat dieses Anreizsystem gefruchtet. Wenn du nach einer Saison siehst, führt doch dazu, dass die Reichen nur reicher werden, einfach gesagt, und die Armen nichts davon haben oder die, die am meisten Entwicklungsarbeit machen, direkt wieder absteigen. Ja, so ist ja auch der Punkt. Dann sollte man sich fragen, ob dieses Anreizsystem das Entscheidende ist oder das Wichtige ist oder ob man das Geld, was da fließt, eben nicht doch in andere Strukturen hineinfließen lässt, vielleicht eher bottom-up. Also bottom-up heißt jetzt hier tatsächlich Landesverbandsebene, um einfach in der Breite dann am Ende auch einen Anreiz zu haben. Allerdings, Daniel, das spricht halt auch, wie gesagt, das spricht insgesamt halt auch nicht für die Stabilität der Bundesliga, dass jetzt als solche Anreizsysteme kommen, weil es ist eben der Punkt, dass der DFB die Bundesliga stabilisieren will damit. Ja, ist ja auch die Absicht, ne? Genauso wie die Nationalmannschaft. Die war wackelig jetzt mit der Forderung der Spieler. Und damit verbunden will man jetzt über Geld stabilisieren. Und ich denke, das ist die erste Aufgabe, die sie sich davor nehmen jetzt. Ne? Mal schauen. Vielleicht sehen wir dann 2027 mit Nike auf einmal ganz viel Geld für die
Stimmt, da kommen
sind die Landesverbände nicht, dann nicht auch? Also wir haben so viele, wir haben grundsätzlich Landesverbände eher mit Adidas. Ne? Oder Adidas ist der häufigste.
Ich kenne da keine Ratio. Wäre mal spannend, wie da die Verteilung ist. Gute Frage. Ich würde auch
denken,
Adidas.
Einfach nur bei einem, wenn ich mich an die Stützpunktturniere erinnere, das sind ja die Sportartikelhersteller dann oder die Kleidung herstellen. Also bis auf Berlin, die Nike hatten, habe ich immer nur Adidas gesehen.
Ja, stimmt, ja.
Was machen die denn eigentlich, wenn dann Nike den DFB hat und die Landesverbände nur Adidas?
Vielleicht war es Teil des Deals.
Ja, und dann sagt Nike, ne, gebe ich nicht für die Landesverbände, nur für die DFB-Sachen. Nicht für die Landesverbände, weil die sind ja Adidas.
Nee, dass es auch da im Deal damit dabei ist. Also, dass man das mit reingeworfen hat in den Köcher.
Und gesagt, hey, dass die ganzen Landesverbände auch...
Ja, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, kann ja auch sein, dass Nike das wollte. Ja, sagen, hey, eure Organisation, alles, was unter euch hängt, wird Nike tragen.
Nike. Ja, ich frage mal bei uns im Verband nach demnächst. Ich habe demnächst ein Telefonat. Mal schauen. Ja, ich frag mal, ob es da irgendwas gibt oder wie das läuft, ob da jemand was weiß.
Gerne.
Schön, Daniel.
Okay, dann habe ich ja das, nur noch das, endlich das lang angekündigte Thema der Woche oder des Monats, je nachdem, wann der nächste Podcast kommt. Jetzt haben wir ja viel drüber geredet. Ich habe ja schon ein bisschen angeteasert. Unter dem Stichwort Back to Local Player. Und zwar, wir hatten jetzt auch im Vorbereiten auf die neue Saison. Wie gesagt, wir haben ja eine Option B, aber wenn es jetzt A ist, wie machen wir weiter mit den vorhandenen Ressourcen und müssen uns durchkämpfen und auch gerade, weil wir halt wieder viele Futsaler verlieren ins Ausland oder auch Spieler dem Futsal auch den Rücken kehren teilweise, deutsche Spieler, die dann doch nur noch im Fußball aktiv sind. Ja, warum gehen wir nicht den Schritt und holen doch wieder mehr Fußballer rein in die Vereine? Und das hätte für mich nämlich zwei Effekte, da bin ich drauf gekommen. Erstens, du verhinderst jetzt diese Kostenexplosion für deutsche Futsalspieler. Es wird ja immer weniger, die Gruppe von talentierten oder gut performanten, von sehr gut spielenden deutschen Futsalspielern wird immer kleiner und deshalb steigen ja auch die Preise jetzt für so einen Stuart Ark, für so einen Christopher Wittig, wer da auch immer alles auf dem Markt ist, sind natürlich dann steigen überproportional zum Talent. So, das findet in anderen Ländern nicht statt, wenn immer Jugendspieler nachrutschen. Ja, dann, aber hier wird es immer enger und trotzdem dann bezahlst du sie immer mehr, weil ja auch der Abstand zu den anderen Spielern, die kein Futsal können, ja immer sehr, sehr größer wird. Ja, am Ende können jetzt alle, die in allen Futsal-Teams gespielt haben, würde ich sagen, haben mindestens 5 Jahre Futsal gespielt. Die dort, außer bei Pass, da waren auch einige Fußballer dabei, am Grunde sind mindestens alle 5 Jahre im Futsal gewesen. Mhm. Und es wird ja jedes Jahr ein Jahr mehr zu den Fußballern, die dann das erstmal aufholen müssen an Erfahrung. Mhm. Aber vielleicht ist es halt doch gut, einmal diese Kostenexplosion, dieser Kostenexplosion entgegenzuwirken. Und der zweite Punkt ist halt eigentlich am Ende, ich habe halt das auch so Erfahrung aus der aktuellen Saison gewesen, wer bringt denn Zuschauer mit in die Halle? Also wir reden ja immer darüber, wir müssen Zuschauer in die Halle zu bekommen. Und ganz ehrlich, bei uns sieht es so aus, du bekommst keine neuen Leute da rein. Da kommt keiner um die Ecke, der ein Plakat sieht und denkt, boah, jetzt guck ich mal Futsal an. Ist extrem selten. Kommt vor, ist extrem selten. Du wächst einfach durch die Netzwerke der Leute, die bei dir spielen. Das bringt die Zuschauer in die Halle. Und da haben wir halt Spieler, lokale Spieler, die bringen halt 10 Leute aus der Familie mit. Und bei Memosch weiß ich ja noch, bei euch war das so auch so, dass dann immer richtig viele aus der Family mitkamen, oder?
Ja, jetzt kannst du schon gleich, ich kann mal eins sagen, das sind Punkte, die wir bei jetzigen Verpflichtungen berücksichtigen, denn wir werden wahrscheinlich einige Bundesligaspieler jetzt in der Seidenstickerhalle durchführen, wo letztes Jahr im März noch das Rekordspiel Nationalmannschaft war, Slowakei. Und damit verbunden eben werden wir dort spielen und wollen natürlich jetzt keine leere Halle haben. Und wir wissen, dass bestimmte Spieler, Local Player, ne, Suat Ak beispielsweise, aber auch andere, ne, hier durchaus Bekanntheit haben. Ist auch ganz wichtig. Die sind auch im Fußball bekannt. Und nicht nur Familie, auch wenn Memos Söser oder Suat Ak auch durchaus Familie mitbringen zu den Spielen. Aber was ich sagen will, ist, dass hier durchaus Bekanntheit ist, dann, die dann schlussendlich dazu führt, dass eben auch Fußballanhänger in die Halle strömen. Ne? Mhm. Und da können wir, das ist der Unterschied, Daniel. Wir hätten jetzt auch, wir können auch Marquinhos verpflichten, aber der bringt uns halt keine Zuschauer.
Das ist es, halt so. Genau, diese ganzen, also.
Ich kann Marquinhos und ich kann mir, ich kann Weil im Dorf leer kaufen, gefühlt, aber wenn das keine Local Player sind, die bringen mich nicht weiter. Bei Hohenstein bin ich ja mega begeistert. Die haben ja, also ganz ehrlich, ja null Local Player. Also,
aber das ist eine kleine Stadt. Die machen das halt super. Die sind halt wenn du eine kleine Stadt bist, ist es was anderes. Weil dann schaffst du einfach in der Stadt ein Event. Und das war bei mir damals, ich komme ja aus Suhl, mit den Volleyballern genauso. Da waren auch kaum Deutsche. Das sind auch heute kaum deutsche Volleyballerinnen im Team. Aber es ist halt für den Ort, für den Standort, das Sportspektakel. Da gibt es nichts anderes, was größer ist.
Genau, so ein kleiner Ort, paar tausend Einwohner und dann hast du da auf einmal Bundesliga, wird es nie wieder geben. So, deswegen, das ist cool. Aber in Bielefeld ist das nochmal was anderes, da hast du über 300.000 Einwohner. Das ist ja schon eine Großstadt.
Überall, bei uns, bei Hamburg, ich meine, überall siehst du das ja, dass du da kaum einen in die Hallen bekommst. Und bei Liria funktioniert ja auch viel über die Familien, so wie ich das mitbekomme, die dann da viele mit in die Halle holen. Und genau das, diese Beobachtung, diese tollen Stars aus dem Ausland, bringen dir keine Zuschauer, weil auch ja das Talent nicht erkannt wird. Du könntest einen Ricardinho holen. Wer kommt denn für den in die Halle? Wer kommt denn für den? Mal ganz ehrlich.
Da kommt ganz Westdeutschland, wenn wir die nach Bielefeld holen. Da kommen die ganzen Düsseldorfer. Da sagt ihr euer Spiel.
Einmal, da kommt die Futsal-Community. Aber das sind ja trotzdem nur ein paar. Die kommen ja auch nicht jedes Mal. Die kommen einmal, da kriegst du die Halle voll. Ja. Und dann würde ich denken, lässt das so extrem nach. Nein. Wenn du das nicht mit anderen Lehren einbettest, und jetzt kommt noch der nächste Ansatz, den hast du eigentlich schon vorweggegriffen. Welche Spieler rekrutierst du? Und da kann man natürlich jetzt von dieser Border League und von der Icon League und von den ganzen anderen Ligen jetzt lernen. Ja, warum rekrutieren wir nicht einfach wieder mehr Fußballer, die aber auch Follower haben? Also die bestimmte Leute mitbringen. Ja?
Du sprichst mir aus der Seele. Total. Das ist ja geil. Das ist genau das. Genau, also nicht nur, wir schauen, wir haben jetzt eine größere Halle, wir müssen die voll kriegen. Also wenn wir neu verpflichten, im besten Fall Top-Spieler, die Basic Bielefeld haben. Ne? So, das einerseits. Dann auch darauf achten, Suat Ak beispielsweise, sind ja auch bei der Icon League dabei. Also auch wichtig, sind die noch in anderen, ich sag mal, also öffentlichkeitswirksamen.
Ah, sehr gut. Ja, genau, in den sozialen Ligen. Ja, total.
Das ist ein richtiger Marktwert eines Spielers. So. Ne, und Icon League wirst du jetzt sehen, also habe ich ja schon gesagt, Memos Söser und Suat Ak sind ja auch dabei, plus Hatzjaftic und sonst was. Das sind Spieler, das wäre ja schon cool, wenn die auch dann was für den Futsal mittransportieren. Ne? Und das ist doch wichtig, dass die Jungs dann auch irgendwie so eine Win-Win-Situation schaffen. Und vielleicht sogar dann noch einfach, und sei es Jugendliche, die sich das anschauen, die sehen, ey, Icon League, da spielt montags Memo Schlüssel und Stuart Ack bei dem Balkan-Mixed. Und das sind Bielefelder, cool. Ey, die spielen auch Futsal. Dann kommen sie auch in die Seidenstickhalle oder sowas.
Aber die bekommen ja natürlich jetzt auch schon 500 Euro pro Spiel. Das muss man sehen. Aber man kann natürlich dafür auch Baller League, Icon League und Infinite League parallel zum Futsal spielen. Weil, so, da geht es ja schon los. Fußball kannst du eben kaum parallel spielen, weil es dann, gut, ein Wochenende, Samstag, Sonntag, wenn du Glück hast, geht's. Aber schwer schon mit Training. Aber Baller League und Icon League ist halt nur ein Spiel. Ist halt ein Trainingstag, der weg ist.
Das ist die perfekte Ergänzung zum Futsal. Weil es sehr Kleinfeld ist, es ist Zocken, richtig gut. Und deswegen sind die Futsaler auch da sicherlich sehr beliebt. Oder zumindest jetzt die, von denen ich gesprochen habe. Und ja, da musst du halt deine Montagseinheit halt auf Dienstags verschieben. Müssen wir eh gucken. Was sowieso interessant ist, denn wir müssen eh gucken, wie trainieren die Fußballer und sonst was. Sonst hast du immer das Problem. Aber hier ist halt ein Tag raus, Icon League, ja, so montags. Mhm. Ab September startet die. Und dann musst du halt gucken, dass du halt deine Einheiten so platzierst, wenn das funktioniert. Also wir können natürlich in Bielefeld von Glück reden. Wir haben jede Woche am Abend die Halle. Jeden Tag in der Woche die Halle. So, wir können also wirklich switchen und ja, das musst du natürlich berücksichtigen, aber wie du schon sagst, ich glaube, oder wie das durchklingt, der Mehrwert ist auf jeden Fall signifikant im Verhältnis zu einem unbekannten Superstar. So ist das eben für die Futsal-Szene, boah. Aber im besten Fall für die Futsal-Szene interessant, ja, für die Fußball-Szene oder die Stadt interessant. Und dann noch über Icon League oder sonst was auch noch Social Media interessant. Also das, und da sind halt Spieler dabei, die sind echt besonders wertvoll in der Hinsicht. Nicht ökonomisch, sondern einfach um Aufmerksamkeit finden, also um den Futsal wachsen zu lassen. Es geht ja nicht darum, dass wir natürlich durch die Seidenstickhalle auch dann hoffentlich noch mehr Einnahmen haben, aber es geht eher darum, dass einfach mehr Aufmerksamkeit für den Futsal entsteht. Aufmerksamkeit. Ja. Und letzter Punkt, Memos Söser und Stuart Ack. Und Vito Matic zum Beispiel, der war ja auch dann damals bei diesem Rekordländerspiel dabei. Ja, die drei, die waren durchaus mitverantwortlich, dass die Halle so voll wurde, weil das eben drei Bielefelder Spieler waren, die dann aktiv dabei sind. Ne? Das war schon wichtig, dass die Spieler dabei waren.
Mhm. Und ich meine, jetzt auch wo das Niveau, eventuell mal gucken, wie die Kader aussehen, vielleicht auch jetzt ein bisschen sinken wird. Bin ich mal gespannt. Ja? Also, der Einstieg ist ja vielleicht besser als noch vor 2-3 Jahren. Aber ich glaube, der Einstieg lohnt sich einfach für alle, da wieder ein bisschen umzudenken und einfach auch ein bisschen mehr herzugeben von der sportlichen Performance, aber halt wirklich im Sinne haben, wie bekomme ich die Halle voll? Wie schaffe ich, dass der Futsal die Gesellschaft durchdringt? Und die durchdringt er halt nicht mit Nationalspielern und schönen DFB-Spielen und einem Sieg gegen Spanien. Ich habe keinen einzigen Neuen gesehen, der wegen des Spanien-Siegs sich irgendwie für Futsal interessiert. Ich bin noch nicht über den Weg gelaufen. Vielleicht kommt er irgendwann.
Ja? Nein, ist echt nicht. Aber was wir gemerkt haben damals, als in Bielefeld dieses Rekordspiel war, dass danach unsere Halle voll war. Also wirklich, das war gut. Also das Länderspiel in Bielefeld hat uns zum Beispiel echt geholfen.
Das glaube ich,
dass mehr Aufmerksamkeit kam, weil da Bielefelder Jungs mitgespielt haben. So, und jetzt müssen wir diese Bielefelder Jungs irgendwie wieder zurück nach Bielefeld holen und schauen wir mal. Stuart Ack ist ja getan.
Ich meine, Olympia wäre auch so ein Boost-Effekt. Ich sehe es ja jetzt gerade. Ich habe heute und gestern den ganzen Tag Olympia geschaut, irgendwelche Sportarten, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und mir ist sogar aufgefallen, ich habe ja immer das Argument, Futsal wird es wahrscheinlich nicht werden, weil Teamsport, und Teamsport heißt wieder mehr Unterkünfte im olympischen Dorf, sehr teuer, und die Hallen die Halle, in der auch die Basketballer, Handballer und so weiter spielen, ja auch dann noch zusätzlich belegt sind, du brauchst dann 2-3 Hallen schon. Aber man hat es ja jetzt auch so gemacht, die Basketballer waren ja ausgelagert nach Lille, also ich weiß gar nicht, welche Sportart noch, aber zumindest die Basketballer waren ausgelagert nach Lille.
Ja, Handball auch.
Handball auch. Also hey, gar nicht schlecht. Ich meine, warum schafft man da nicht zusätzliche Hallensportarten als Teamsport? Und dann sind die halt woanders. Ja, ich meine, ist bei Fußball ja auch so. Die sind ja auch in anderen Stadien. Warum macht man das nicht? Fand ich jetzt interessant, dass man das so gelöst hat.
Ja, es ist ja ursprünglich immer dieser Gedanke, olympisches Dorf und also alle Athleten zusammen an einem Ort. Das ist halt schwierig dann. Und je mehr Sportarten vorhanden sind, desto mehr Fläche brauchst du auch am Ende oder auch Spielorte. Und als ich das jetzt auch, das wollte ich, hätte ich jetzt auch noch gerade erwähnen wollen, als du das mit Olympia jetzt erwähnt hast, dass da bestimmte Sportarten an andere Orte verschoben wurden, das ist ja eigentlich ein super Argument dafür, dass auch der Futsal eigentlich dort stattfinden kann. Weil dann hast du irgendwo eine schöne Halle, die muss ja gar nicht, die kann 5 Kilometer entfernt sein vom eigentlichen Ort. Und dann wird da halt der Futsal-Wettbewerb austragen. Und dann sollen sie halt am Ende, wenn sie das Ding gewonnen haben, für die Medaillen halt zu dem Ort zurückfahren und dort die Medaille entgegennehmen, ne? Wenn das der Fall ist. Aber ich glaube, die Handballer oder Basketballer werden wohl die Medaillen auch dann in Lille erhalten, beziehungsweise dort, wo sie spielen, ne? Ja.
Genau. Okay. Ja.
Okay.
Dann haben wir doch nach langer Pause mal wieder ein bisschen das Futsal-Thema auch von unserer Seite, was wir dazu beitragen können, die kleine Futsal-Flamme weiter brennen zu lassen. Auch wenn wir hier nicht Céline Dion und Lasershow am Eiffelturm bieten können. Ja.
Oh Gott, das war eine schreckliche Show. Hat's
Aber
geregnet auch noch, ne?
ja, okay, das muss auch 20 Mal erwähnt werden vom Kommentator, dass es da geregnet hat. Das weiß ich auch noch. Das war auch nicht schlecht.
Es regnet.
Ja, nee,
Ja.
aber hey, war super. Hat mich wieder gefreut nach langer Zeit. Ich hoffe, alle Zuhörer waren auch wieder froh, dass wir mal wieder da sind. So. So, dein letztes Wort, Sebastian.
Mein letztes Wort. Ne, hat mich auch gefreut. Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen. Die Mannschaften gehen langsam wieder alle in die Vorbereitung. Man sieht es, das erfreut einen. Der erste Bundesligaspieltag am 31. August findet statt. Die Partien könnten wir jetzt droppen, aber weiß ich, das müsste Daniel jetzt noch machen mit seinem Schlusswort. Aber ich sage jetzt allen oder wünsche allen jetzt erstmal eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis aufs nächste Mal oder bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf auf Daniel und den Rest da draußen.
Yes, danke euch. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.